Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie ihr wisst, dreht sich alles rund um das Thema Krebs hier jede Woche. Der Podcast ist jetzt wirklich schon 4 Jahre alt geworden. Ich kann es immer kaum glauben, dass über 200 Folgen rund um das Thema Krebs hier abgedreht worden sind. Und ja, ich bin immer unglaublich berührend, wen ich auch hier zu Gast habe. Und heute geht es natürlich auch wieder um das Thema Krebs und ich habe die liebe Odette hier sitzen. Odette und ich versuchen schon seit 1,5 Jahren einen Termin zu finden und haben uns auch schon live kennengelernt und super sympathisch auch. Aber das werdet ihr auf jeden Fall auch gleich selber hören und vielleicht auch sehen für diejenigen, die bei YouTube zuschauen. Odette ist 43 Jahre alt und hatte 2010 eine super seltene Diagnose. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, in 3 Schritten, eine fibromyxoides Weichgewebesarkom. Boah, ich habe es hingekriegt, Chaka.
Sehr gut.
Und darüber sprechen wir heute auch. Und wir sprechen natürlich auch, ja, 2010 ist schon sehr, sehr lange her. Wie geht's Odette heute? Wie war der Weg? So, was kann sie vor allem dir als Zuhörer da draußen mitgeben? Und wusstest du eigentlich, dass es so viele Arten von Sarkome gibt? Also ich wusste das nicht, auch da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Odette ist auch bei der Deutschen Sarkom-Stiftung, auch sie haben einen Podcast, den können wir super gerne hier verlinken. Vielleicht mag Odette auch ein bisschen was erzählen. Sie ist nämlich auch Podcasterin in dem Sinne und sitzt heute mal auf der anderen Seite, was ja auch super interessant vor allem auch ist. Deswegen freue ich mich sehr. Liebe Odette, es ist so schön, dass wir es jetzt endlich heute mal geschafft haben, dass du hier bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die nette Einleitung. Und ja, wie du gesagt hast, ne, wir haben jetzt wirklich lange nach einem Termin gesucht. Wir sind beide super, super busy im Krebsbusiness unterwegs und in all dem, was unsere Leben sonst noch so mit sich bringen. Und ja, ne, wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber ich freue mich total, dass wir heute endlich mal intensiv zum Quatschen kommen. Ja. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, ich nehme ja auch einen Podcast auf zum Thema Sarkome mit einer ganz, ganz lieben Sarkom-Kollegin. Und es ist total spannend, mal auf der anderen Seite zu sitzen und selber mal Gast zu sein. Das ist ja für mich ein Switch heute.
Ah, voll schön. Ja, liebe Odette, es geht aber natürlich heute primär um dich und magst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit? Das ist ja wirklich schon sehr lange her dann vor allem auch. Wie war das damals bei dir, als 2010 diese Diagnose auftauchte? Also gab es irgendwelche Anzeichen? Vielleicht nimmst du uns ein paar Monate vorher mit, ein paar Wochen. Hast du irgendetwas gemerkt? Hat sich was verändert? Hat sich was in dir verändert?
Chemo-Brain kickt total, aber natürlich ist 2010 jetzt 15 Jahre her, aber die Erinnerungen, die ausschlaggebenden Erinnerungen sind natürlich total präsent, ganz klar. Ja. Aber ich muss leider sagen, wie es bei so vielen Sarkomen-Betroffenen ist, ich habe keine wirklichen Beschwerden gehabt, keine Symptome, die irgendwie auf eine Krebserkrankung hingedeutet hätten. Mhm. Das Einzige, was ich rückblickend sagen kann, ist, dass ich beim Fahrradfahren manchmal so einen komischen Schmerz beim Sitzen auf dem Sattel hatte, aber ganz, ganz unklar, undefinierbar, das wäre niemals was gewesen, womit ich zum Arzt gegangen wäre und gesagt hätte, ich habe da irgendwie irgendwas stört da beim Sitzen. Also dafür wäre es viel zu wenig auffällig gewesen. Und als dann das erste MRT gemacht wurde, hatte ich halt einen so kindskopfgroßen Tumor im Becken.
Boah, krass.
Ich kann mir bis heute gar nicht vorstellen, wie mein Körper das angestellt hat, da so ein Monstrum von Tumor so unbemerkt wachsen zu lassen. Die Erklärung meiner Ärzte ist halt, dass der Tumor so extrem langsam gewachsen ist, dass der sich halt überall so lang schlängeln konnte, so aus den Öffnungen vom knöchernen Becken hinaus, so da lang und da lang. Mhm. Und hat halt alles, was so an Organen und Strukturen im Weg war, hat er so zur Seite geschoben. zum Glück nicht infiltrierend gewachsen, sonst hätte ich definitiv Schmerzen gehabt. Aber ja, hat sich halt dadurch irgendwie gut verstecken können. Die Diagnostik war sehr, sehr lang. Von diesem Anfangs Schatten, den meine Gynäkologin zufällig gesehen hat. Ich sage immer, das waren die besten investierten 30 Euro oder was auch immer meines Lebens. Das war eine Igel-Leistung, die sie mir empfohlen hat, nach meiner zweiten Schwangerschaft und Geburt und Stillzeit mal so einen kleinen Check-up zu machen, ob sich alles gut zurückgebildet hat. Und da hat sie diesen Schatten so ganz, ganz, ganz weit ab am Ende der Aufnahme gesehen. Genau, und dann hat das aber ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis dann tatsächlich die Diagnose Sarkom kam. Spätabends auf dem Krankenhausflur für den nächsten Tag war eine große OP angesetzt. Und da kam dann das Patho-Ergebnis und daraufhin hat der Chefarzt der Klinik damals gesagt, oh, damit können wir uns hier überhaupt nicht aus. Da müssen Sie mal irgendwo anders hingehen. Und das war dann für mich der Moment, in dem ich so richtig überhaupt, glaube ich, erst verstanden habe, dass ich irgendwas Schwerwiegendes habe.
Okay. Waren deine Kinder dann noch klein, als die Diagnose kam?
Der Große war knapp 3,5. Genau, und der Kleine war ein Jahr, gerade abgestillt. Ich wollte gerade quasi in meine erste Festanstellung starten und war noch so übermütig, dass ich überlegt habe, wird da wirklich eine Festanstellung draus oder probiere ich noch mal was anderes? Ja, und dann brachte diese Erkrankung wirklich irgendwie alles durcheinander. Also die Kinder waren noch so klein, das Berufsleben sollte erst richtig anfangen. Wir standen so richtig schön am Beginn des Erwachsenenlebens sozusagen und das war wirklich, wirklich eine ganz, ganz seltsame Zeit auch rückblickend, weil das ewig gedauert hat, bis das bei mir so richtig angekommen ist, was das letztendlich bedeutet. Also da schlossen sich dann eben, ne, Krankengeld und all diese Geschichten an, obwohl ich eigentlich gar keinen Anspruch auf irgendwas hatte, weil ich ja eben noch nicht richtig gearbeitet hatte. Ja, Dispo-Kredit bis zum Get-No ausgeschöpft und eben die Kinder, die plötzlich gar nicht mehr im Fokus stehen konnten, weil sich alles um mich gedreht hat.
Was?
Nicht schön.
Nee, überhaupt gar nicht. Warum hat das so lange gedauert, bis es überhaupt erstmal diese schlussendliche Diagnose feststand? Gab es da so Terminprobleme oder wurdest du nicht richtig ernst genommen?
Das ist echt eine gute Frage. Ich bin ja als Patientenvertreterin unterwegs und ich höre tatsächlich auch von vielen, bei denen so 6 Monate so eine Durchschnittsdauer war, bis zur Diagnose manchmal noch viel, viel länger. Gerade bei jungen
Bei
Betroffenen
jungen, ne?
ist das manchmal mehrere Jahre. Und bei mir war es, glaube ich, so eine Mischung aus unerfahrenen Ärzten, aber auch meine eigene Naivität, weil allein bis ich das erste MRT bekommen habe, hat es, glaube ich, knapp 3 Monate gedauert. Weil, na, wenn da eine junge Frau kommt, die sagt, ich brauche hier einen MRT-Termin, hat aber keine Beschwerden, null Dringlichkeit, ne? Und als dann das MRT gemacht wurde, war mir gar nicht so richtig klar, dass ich da selber jetzt aktiv werden muss. Der nächste Termin, den ich dann bei meiner Gynä machen wollte, der hat auch irgendwie, glaube ich, 1,5, 2 Monate gedauert, weil da war Urlaubszeit und so. Und ich war halt mega entspannt, weil ich dachte, wenn das was Schlimmes ist, dann wird mich schon jemand darauf hinweisen. Aber das passiert natürlich nicht, ne? Dementsprechend stand ich dann irgendwann wieder bei meiner Gynä auf der Matte und habe zu ihr gesagt, ja, ich bin jetzt da, weil ich fragen wollte, was mit dem MRT ist. Und dann war die so, was? Sie haben mit noch niemandem über dieses MRT gesprochen? Da ist eine ganz große Raumforderung in ihrem Becken. Und warum hat denn da noch keiner was gemacht? Und sind wir total aufgelöst. Und ich war so, ja, was ich doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, wo soll ich das denn wissen?
Genau, wirklich ganz, ganz eigenartig. Und dann, als halt klar war, dass das definitiv irgendwas ist, was da nicht hingehört, war aber immer noch nicht klar, dass das was Bösartiges sein könnte. Also es war erst so, vielleicht ist es eine Einblutung von der Geburt. Dann hieß es, vielleicht ist es ein Schwannom. Das wäre eine gutartige Weichgewebe, geschwulst. Und so gab es so zwei, drei Verdachtsdiagnosen, die alle gutartig gewesen wären. Und dadurch, glaube ich, hat das niemand für so richtig dringlich erachtet, mich irgendwie in die Weiterbetreuung zu geben. Und tatsächlich auch nur letztendlich durch die Unterstützung der gynäkologischen Praxis habe ich dann einen Termin bekommen in einer größeren Berliner Klinik in der Gynäkologie. Wenn die nicht da angerufen hätten, hätte ich auch da noch mal mehrere Monate gewartet. Und dann eben bin ich bei einem in der Klinik gelandet. Der hat dann eine Biopsie genommen. Völlig falsch. Hätte man bei Sarkom ganz anders machen müssen. Aber letztendlich, ja, aufgrund dieser Biopsie war dann eben Wochen später, nachdem die OP schon geplant war, war dann erst klar, dass es ein Sarkom ist. Und möglicherweise kam der Pathobefund vor der OP, weil die hatten so eine total verrückte Operation geplant. Der Chefarzt einer großen Berliner Klinik, Chefarzt der Chirurgie, und die wollten das untere Ende meiner Wirbelsäule entfernen, zusammen mit diesem Tumor. Es gab niemals eine Verbindung zu meiner Wirbelsäule. Die haben das in irgendeine andere Kategorie gesteckt und dachten deswegen, das wäre der richtige Weg. Ja, glücklicherweise kam dann eben diese Nachricht und sonst würde ich heute wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen, unbegründeterweise. Aber so spät abends auf dem Krankenhausflur, wenn ich mich gerade von meinen Kindern verabschieden will und von meinem Mann, um am nächsten Tag in diese OP zu kommen, und dann heißt es einfach so, nö, damit haben wir hier keine Erfahrung, gehen Sie mal nach Hause. Das war auch ganz ein sehr prägendes Erlebnis, eben
Natürlich.
zu sehen. Also bis dahin dachte ich, jeder Arzt kann alles behandeln. So, das war mein naiver Glaube.
So Wunschdenken, naja,
Ja,
kenne ich total. Ja, glaube ich.
ich bin Patientin, ich gehe in
Und du machst das
Behandlung,
jetzt
die
so.
machen das, genau. So, aber nach Hause geschickt zu werden, weil jemand was nicht kann oder nicht kennt, das gab es in meiner Vorstellung nicht. Das war wirklich krass.
Das
Ja.
glaube ich total. Hat es denn lange gedauert, bis du dann eben das nächste Klinikum gefunden hast? Oder hat der Arzt dir wenigstens eine Adresse mitgegeben, an wo man sich hinwenden kann?
Nee, tatsächlich hat er mir nichts gegeben. Ich war dann wirklich erstmal so ein bisschen mir selbst überlassen.
Das ist auch gar nichts.
Ja, aber gut, es ist 15 Jahre her. Ich hoffe,
Ja,
dass es heute
vielleicht.
besser läuft. Aber das komische oder in dem Fall der glückliche Zusammenhang für mich war, ich hatte durch diese Biopsie, die eben auf einem völlig falschen Weg und mit einer völlig falschen Technik gemacht wurde, hatte ich ein riesiges Hämatom auf der Innenseite meiner Scheide sozusagen. Also die haben eine transvaginale Stanzbiopsie durch meine Scheidenwand gemacht, um eben irgendwie an diesen Tumor ranzukommen. Und da hat sich ein riesengroßes Hämatom gebildet, weil auch die Schwestern in der Klinik damit völlig überfordert waren. Die Drainage lief nicht richtig. Naja, ich war auf der Wöchnerinnenstation, ne? Das war auch
Auch
so ein
noch.
Knaller. Ja, du liegst da mit deinem, was auch immer, in deinem Bauch und nebenan die schreienden Babys. Naja.
Oh Mann.
Jedenfalls musste ich noch zwei, dreimal in diese Klinik zurück, um dieses Hämatom, naja, nachbehandeln zu lassen. Und dann wollten die noch ein abschließendes CT, glaube ich, vom Beckenraum machen, um zu gucken, eben, ob sich das jetzt nun entsprechend alles entwickelt. Und der Radiologe, der sagte zu mir, ach, ich habe gelesen, Sie haben Sarkom. Ich habe mal in meinem Studium jemanden kennengelernt, der arbeitet in einem Sarkomzentrum Berlin-Buch. Da könnten Sie hingehen. So. Das war dann der Moment, der mich quasi auf den richtigen Weg gebracht hat. Und da, ja, da hat es dann tatsächlich auch gar nicht mehr so lange gedauert. Es war vielleicht dann 3, 4, 5 Wochen, bis ich da dann vorstellig werden und dann auch schon einen OP-Termin bekommen konnte.
Ja, aber trotzdem ist es schon ganz schön lang. Also 3, 4 Wochen nach so einer Diagnose stelle ich mir schon extrem fordernd vor, ne? Also wie waren denn dann so deine Gedanken? Also wie konntest du diese Zeit überhaupt ja, verbringen, diese 3 bis 4 Wochen, ohne dass du nicht die ganze Zeit da irgendwie drüber nachgedacht hast?
Ja, darüber nachgedacht habe ich natürlich viel, aber dadurch, dass das so lange immer gesagt wurde, das wird was Gutartiges sein,
Ach so, okay.
war ich, glaube ich, ziemlich lange recht entspannt. Und dadurch, dass ich dann die Aussicht hatte, da sind Fachleute für diese Erkrankung, das wird schon gut sein. Dadurch waren diese Wochen Wartezeit dann, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Mal abgesehen davon, mein zweites Kind, mein jüngerer Sohn, ist ein sehr forderndes Kind gewesen. Der hat uns mega auf Trab gehalten und
Okay.
ja, das Leben geht halt weiter, ne?
Ja,
Wenn du
klar, ist schon,
Kinder hast, deine Verpflichtungen hast, da bleibt manchmal gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken.
Ist auch gut so, finde ich.
Absolut, absolut. Das sage ich auch immer. Wenn ich die Kinder nicht gehabt hätte zu dem Zeitpunkt,
Genau.
möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie meine Tage dann ausgesehen
Genau.
hätten. Ja. Aber ich weiß noch ganz genau, dass eine richtig herausfordernde Phase erst kam, weil der Chefarzt dann vom Sarkom-Zentrum, der sagte zu mir, wir müssen das gar nicht rausholen. Das ist ganz niedriggradig bösartig und die Operation wird ja Schäden hinterlassen, musste eine große OP sein, man will ja so wenig wie möglich dann so einen Tumor zerschneiden. Und ja, und dann sagte er wirklich, denken Sie in Ruhe darüber nach, wir können den Tumor auch drin lassen und gucken, was passiert und erst dann operieren, wenn er tatsächlich Beschwerden macht. Und dann hatte ich tatsächlich noch mal ein paar Tage Bedenkzeit und dann war aber, nee, da war gar nicht drüber nachzudenken letztendlich. Das war ein so
Verstehe ich
absurder
total.
Gedanke, dass ich dann wirklich ziemlich schnell gesagt habe, ist mir alles egal, holen Sie das Scheißding da raus. Das war für mich überhaupt nicht vorstellbar, damit
Nee, verstehe ich total.
noch mehrere Monate zu verbringen.
Ja. Wow. Wahnsinn. Also ging es dann schon direkt mit der Therapie los oder erst als du dann operiert worden bist? Also wie ist das beim Sarkom? Es gibt ja auch wieder zig andere verschiedene 5000 Millionen Therapien wahrscheinlich. Bei jedem ist es anders, deswegen muss ich mal
Ja.
nachfragen.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja auch übrigens total begeistert, dass du so viele Sarkom-Betroffene schon hier zu Gast hattest. Dafür, dass es so eine seltene Erkrankung ist, freue ich mich immer sehr, wenn hier jemand bei dir zu Gast ist. Nicht, weil ich so viele schon persönlich kenne
Nein.
oder dann über dich halt in Kontakt gekommen bin, sondern einfach, weil es wirklich toll ist, diese Krankheit bekannter zu machen.
Total.
Nee, also leider diese 5.000 verschiedene Therapieoptionen gibt es ja gar nicht. Also Sarkome sind leider immer noch eine Krankheit, für die es viel zu wenig Therapieoptionen gibt. Und bei meinem Sarkom, das so schwach bösartig nur war oder ist, stand auch gar keine weitere Therapie außer der Operation im Raum.
Ach
Also
so,
da gab
gut,
es gar nicht die
okay.
Option, eine Chemotherapie zu machen oder eine Bestrahlung oder irgendwas. Da war erstmal nur OP angesagt. Genau.
Okay, ja.
Ja. Damals dachte ich, das ist aber unfair so. Ich hätte so gerne so eine richtig Hammer-Chemo, damit das
Was?
Thema dann durch ist so. Ja, total verrückt, ne? Man will irgendwie immer das, was man nicht haben kann. Ich war damals ziemlich frustriert, dass ich nur die Operation, hatte, weil ich halt immer dachte, Mann, wenn da jetzt doch irgendwie noch irgendwas im Körper ist, dann kann das da fröhlich vor sich hinwachsen. Ja, aktuell bin ich ja seit 3 Jahren, ein bisschen mehr über 3 Jahre in einer, dauerhaften Tablettenchemotherapie. Ich sehe das Thema heute etwas differenzierter. Ja, genau. Aber damals war das schon irgendwie schwer zu akzeptieren. Aber ich habe das so gemacht, wie die Ärzte das vorgeschlagen haben, ja.
Okay. Aber es ist ja auch schon krass, dass es eben diese Operation dann stattgefunden hat in dem Sinne und dass dann gar keine anderen Therapiemöglichkeiten dann in Erwägung gezogen wurden. Meinst du, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass es schon 15 Jahre her ist und dass es damals noch gar nicht so viel Therapiemöglichkeiten gab, weil es sehr unerkannt war?
Nee.
Okay.
Also das ist tatsächlich einfach der Tatsache geschuldet, dass es so viele verschiedene Sarkome gibt und die alle, also die WHO unterscheidet über 170 Arten und
Wow.
viele gibt es halt auch noch in schwach bösartig, mittel bösartig oder hochgradig bösartig und die haben ja dann auch alle nochmal eine unterschiedliche Wachstumsrate und diese
Ja.
ganzen Geschichten und davon hängt ja auch die Therapie ab. Und bei diesem oder bei vielen von den Weichgewebesarkomen, die so schwach bösartig sind, greift halt einfach
Okay.
keine Chemotherapie
Ach
oder
so.
jetzt gibt es ja zum Teil die Immuntherapien
Ja.
oder sonstige Spezialverfahren und so. Das griff bei mir alles nicht, auch was es sonst so gibt, Hyperthermie oder Extremitätenperfusion, was dann wieder mit der Lage des Tumors zusammenhängt, das passte bei mir irgendwie alles nicht so richtig. Und
Okay.
das hätte sich, soweit ich weiß, auch heute nicht geändert. Auch ich habe später eine Bestrahlung bekommen beim ersten Rezidiv. Das war ein Versuch, der sich nicht als allzu erfolgreich herausgestellt hat. Und dass ich heute diese Tablettenchemotherapie bekomme, liegt einfach daran, dass es quasi die, ich bin ja keine Medizinerin, also verzeiht mir, wenn es die nicht richtig korrekte Ausdrucksweise ist, aber das ist quasi so eine Zweit-, Dritt-, Viertlinien-Krankheitsverlauf-Entscheidung.
Okay.
Die Rezidive wuchsen weiter, die Antihormontherapie, die ich zwischenzeitlich bekommen hatte, hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht und dann musste halt eine Entscheidung getroffen werden. Und dann war das einfach ein Versuch, dieses Dauerchemotherapeutikum zu testen. Das hätte man zum Anfang der Erkrankung nicht gemacht, weil es in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis gestanden hätte.
Verstehe. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Du bist viel zu schnell. Also wir kommen hier gar nicht mit. Also du wurdest jetzt erstmal operiert und wie lange hat es sich dann oder ging es dir relativ schnell dann auch wieder gut oder hat es erstmal so seine Zeit gedauert?
Also gemessen daran, wie groß die OP war, ging es mir für meine Einschätzung ziemlich schnell wieder gut. Also ich glaube,
Okay.
ich war so knappe 10 Tage im Krankenhaus und ich weiß noch, dass ich mir den letzten Tag quasi hart erarbeitet habe, indem ich eben zu dem Arzt gesagt habe, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, mein Mann muss Vollzeit arbeiten. Der Kleine muss noch gewickelt werden. Ich hatte, um das mal bildlich darzustellen, ich hatte eine riesen Narbe vorne durch die ganze Leiste, quasi von oben vom Hüftknochen bis runter in den
Ja.
Schritt und das ganze Gegenstück dazu übers Gesäß. Die haben also wirklich von vorne und hinten einmal aufgemacht und konnten zu einem gewissen Zeitraum der OP quasi einmal durchgucken durch mein Becken. Ich habe
Was?
also zwei riesengroße Narben gehabt und der ganze Narbenbereich zog sich einmal durchs ganze Becken von hinten bis vorne durch. Und dass ich da nach 10 Tagen dann nach Hause durfte, fand ich schnell.
Total.
Die Klinik hat irgendwo so ein Vermerk gehabt, wie überdurchschnittlich Liegedauer oder irgendwie sowas. Das finde ich total komisch, aber das sind halt so, ja, halt deren Kategorisierungen. Dieser Gedanke, nach Hause zu kommen, mich um die Kinder kümmern zu müssen, mich um mich selbst zu kümmern, das hat mir schon ziemlich Angst gemacht. Also wenn mir einer gesagt hätte, du kannst auch noch 2 Wochen hier bleiben, hätte ich gesagt, wenn
Okay.
meine Kinder jeden Tag zu Besuch kommen, klar, ich bleib hier noch, ihr versorgt mich und
Ja.
dann fühle ich mich dafür sicher. Das fand ich schon ziemlich krass und ich weiß auch noch, dass diese erste Mobilisierung und aufs Klo gehen, Treppen laufen und so, das war schon alles ziemlich übel.
Das
Und
glaube ich,
ich
ja.
eine ganze Weile auch Oxycodon noch genommen habe nach der OP. Dadurch habe ich gar keine großen Schmerzerinnerungen.
was auch gut ist.
Ja, absolut, absolut. Aber überhaupt so wieder dieses, ne, das erste Mal
Alltag zu
aufrichten.
kommen. Ne?
Ja, und auch, hey, du so Narben in diesen Bereichen hast, ist auf die Toilette gehen alleine schon ja echt.
Glaube ich, ja.
Echt eine krasse, krasse Geschichte, ja. Mhm. Ah, ja, genau. Also, ja, knappe 10 Tage war ich im Krankenhaus, ja.
Okay. Und dann, dann ging es, hast du ja gesagt, dann ist ja gar nichts mehr in dem Sinne passiert. Also, dann ist ja die Operation gemacht worden. Und dann, ja, warst du dann erstmal durch mit der Reise, sagen wir es mal so. Wie ging es denn dann weiter? Also, ich meine, musstest du dann immer alle 3 Monate dann zum Beispiel dann auch zur Kontrolle? Oder wie war das genau?
Am Anfang alle 3 Monate, alle halbe Jahre und dann irgendwann sind wir auf 1 Jahr gegangen und dann kam eben 5, also 4 Jahre knapp und ungefähr nach der ersten OP kam so der erste Verdacht, dass da ein Rezidiv wächst.
Nimm uns doch mal mit. Also in den Jahren danach ist erstmal alles gut gewesen, dir ging es gesundheitlich gut, alles war super, richtig?
Ja, also super, super wäre übertrieben.
Das ja, aber
hat natürlich schon Spuren hinterlassen,
aber
genau, also
aber du warst wieder hergestellt.
War gar kein Thema.
Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich tatsächlich halt mindestens 4 Jahre in diesem Glauben gelebt habe, das war jetzt heftig, aber ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. So, genau, alles wieder schick. Und als dann das Rezidiv sich andeutete, war ich echt sauer. Ich war sauer auf mich selbst und auf die Ärzte, weil ich so dachte, boah, warum hat mich denn davor keiner gewarnt? So. Aber klar, ich meine, dafür bin ich zu den Untersuchungen gegangen, aber das war so unwirklich irgendwie. Und halt andererseits war ich so sauer auf mich selber und meinen Körper, weil ich das selbst nicht gemerkt habe und es auch nicht verhindern konnte, was ja auch alles Blödsinn ist. Aber das war für mich ziemlich hart, dieser Rückschlag quasi, okay, es ist doch alles nicht so gut gegangen, wie ich lange geglaubt habe. Aber andererseits bin ich auch super dankbar für diese 4 fast sorgenfreien Jahre, weil wenn ich mir 4 Jahre lang Sorgen gemacht hätte, wäre es auch Blödsinn gewesen.
Total, ja.
Ja, aber das war sehr einschneidend, weil mir dann halt so eine Zeit lang dieses ganze Vertrauen in meinen Körper, in mich selbst, in meine Selbstheilung, in die Ärzte, das war so alles weg. Mhm. Also so ein Rückfall ist wirklich ein harter Brocken hat mir irgendwie so dieses wirklich dieses Vertrauen in die Behandlung auch genommen. Was ja auch Quatsch ist, weil ich weiß, dass die trotzdem alle getan haben, was nötig war und was sie konnten. Aber was erzähle ich dir, ne? Also das als Patient, als Patientin ist man dankbar und hofft darauf, dass alles gemacht wurde, was nötig war. Aber wenn es dann sich rausstellt, da ist noch mal was, dann muss man das erstmal irgendwie wegstecken.
Ja, total. Deswegen klopfe ich jeden Tag auch aufs Holz, dass seit der Diagnose, dass es mir wirklich so gut geht und bin da so unglaublich dankbar dann auch dafür. Bin auch immer total berührt, wenn ich eben die ganzen Geschichten dann höre von euch, wo dann ein Rezidiv dazu gekommen ist, Metastasen dazu gekommen sind. Und da wird mir natürlich auch immer ganz warm ums Herz und denke ich mir auch immer so, oh Mann. Aber dennoch sind wir sind hier auf der Welt, wir leben jeden einzelnen Tag und sehen das Ganze dann eben auch mit anderen Augen nach so einer Krebsdiagnose dann vor allem auch und sehen das Leben auch nochmal anders. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, sagen wir es mal so auch. Ne? 2000, noch viel süßer, kommt gerade eine Katze und guckt dazu.
Die wissen, es ist schon nach 16 Uhr. Das bedeutet eigentlich Futterzeit.
Oh, süß.
Deswegen guckt er auch so grumpy.
Okay, der muss jetzt noch ein bisschen durchhalten.
Genau. Ja, das schafft er.
Sehr cool. Also für alle, die gerade bei YouTube zugucken, sitzt es Miezekatze. Sehr süß. Also 2014 hast du dann bei einer Routine oder bei einer Nachsorge, war dann das Rezidiv dann so da, richtig?
Genau. Es ist nicht so hundertprozentig klar, ob das halt ein Rezidiv der OP sozusagen ist, weil eben dadurch, dass mein Tumor so durch diese Beckenöffnungen so gewachsen war, konnten die den halt nicht in einem bergen, sondern mussten den zum Teil zerteilen. Oder ob das eine Folge der schiefgelaufenen Biopsie mit diesem riesen Hämatom war.
Ach so.
Aber es zeigte sich dann halt, dass es an mehreren Stellen Rezidive gab. Und ja, und dann war ziemlich schnell klar, dass wir halt nochmal versuchen, die per OP zu entfernen. Und nach der OP war dann auf den ersten MRT-Bildern klar, dass da noch tiefer liegend auch noch kleinere Rezidive waren. Und dann hat man den ganzen Bereich bestrahlt, sehr intensiv. Aber auch das hat sich dann halt wieder 2, 3 Jahre später herausgestellt, dass das nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Also, du hattest dann ja Wut auf alle eigentlich dann eben so, auf die
Ja.
Ärzte, auf dich selber, auf alle wahrscheinlich, die mit diesem Thema dann auch zu tun haben. Wie lange hat das gedauert, bis du wieder zu dir gekommen bist, beziehungsweise bis du dich wieder sammeln konntest? Was hat dir da geholfen vor allem auch?
Das ist eine gute Frage. Also die Wut war auch gar nicht das große Ding, sondern es war wirklich eher so dieser Frust und dieser Vertrauensverlust. Wut, glaube ich, hätte ich an einigen Stellen echt gut gebrauchen können, weil das hätte vielleicht so ein bisschen Energie gebracht. Aber so weiß ich schon, dass ich auch echt zu knabbern hatte und mich auch viel, viel zurückgezogen habe. Was mir wirklich sehr, sehr wertvoll damals weitergeholfen hat, waren die Reha, die ich mit meinen Kindern gemacht habe, und auch so eine Mutter-Kind-Kur, so eine Schwerpunktkur bei der Rex-Roth-von-Fuchs-Stiftung
Ach, schön.
an der Nordsee. Ganz, ganz tolles Programm. Und die Menschen, die wir da kennengelernt haben, da besteht teilweise heute noch der Kontakt, weil das natürlich total zusammenschweißt. Und ich habe 2015, glaube ich, war es, dann auch das erste Mal so den Schritt in die Selbsthilfe tatsächlich gemacht.
Super.
Das habe ich halt die 5 Jahre davor, habe ich das immer als nicht nötig erachtet. Also Psychoonkologie, mein Gott, wer braucht denn sowas? Oder eben, warum soll ich mich irgendwie mit Selbsthilfe beschäftigen? Mir geht's doch gut. Das war das, was ich mir lange erzählt habe, oder vielleicht war es auch wirklich so, keine Ahnung, aber das hat sich halt mit dem ersten Rezidiv wirklich geändert. Und ja, da habe ich dann viel, viel dazugelernt, viel über mich gelernt, viel reflektiert, bin dann eben Jahre später auch zu einer Psychoonkologin gegangen, als dann leider eben noch weitere Rezidive kamen. Und ja, heute kann ich sagen, vielleicht hätte ich den Schritt wirklich schon früher gehen sollen, aber ja, nee, das war wirklich gut, dass ich diesen Weg dann gegangen bin.
Gab es denn da schon die Deutsche Sarkom-Stiftung oder war das jetzt erstmal noch was anders, wo du jetzt 2014, 2015 dann eher in diesen Bereich gegangen bist und dir da so ein bisschen Hilfe geholt hast?
Ja, also nee, die Deutsche Sarkom-Stiftung gab es damals noch nicht, aber es gab eine Vorgängerorganisation, nannte sich das Lebenshaus. Das hat mich aber vom Namen so ein bisschen abgeschreckt. Das klang für mich irgendwie, das klang so esoterisch. Ganz komisch irgendwie. Also ich hatte davon gelesen, aber nee, das sprach mich irgendwie gar nicht an. Meine Mutter hatte telefonischen Kontakt mal aufgenommen und hat sich so ein bisschen als Angehörige so ein paar Punkte eben erklären lassen. Aber für mich fühlte sich das nicht passend an. Aber ich bin damals zur Frauenselbsthilfe Krebs gekommen, beziehungsweise das Projekt, das damals unter deren Dach lief, war die Netzwerkstatt Krebs. Heute die FSH Onliner.
Genau.
Und ja, und da waren wir 3 Jahre, 4 Jahre waren wir beim Bundeskongress in Magdeburg mit dabei. Und das war eine wahnsinnig stärkende Gemeinschaft, eine ganz,
Schön.
ganz tolle Zeit immer da. Und wir haben in kleinen Projekten zusammengearbeitet und haben irgendwie so das Thema junge Betroffene mit Krebs quasi unter dem Dach der Frauenselbsthilfe so ein bisschen da die Fahne hochgehalten. Und ja, auch da habe ich heute noch viele Kontakte und freue mich immer, wenn ich auf der einen oder anderen Gelegenheit jemanden wiedersehe.
Ach, schön.
Ja, das war damals wirklich gut, eben zu sehen. Es gibt auch noch andere junge Menschen, die eine Krebserkrankung haben, weil in meiner Realität war ich immer die Jüngste in der
Oh.
Sack-Rum-Sprechstunde. Bis hin zu, dass mir Leute den Sitzplatz wegnehmen wollten, so im Sinne von, naja, sie warten hier doch nur auf irgendjemanden. Mein Mann geht's wirklich schlecht, der müsste sich jetzt hinsetzen. So, nee, ich bin auch Krebspatientin. Ich warte hier auf meinen Termin. So. Also ich habe da wirklich, wirklich teilweise komische Sachen erlebt. Und ich meine, diesen Spruch,
Crazy.
sie sind zu jung für Krebs, ne, den hast auch du wahrscheinlich schon 100 Mal gehört. Aber so ist das halt ja wirklich. Und das war dann aber auch der Punkt damals bei der Netzwerkstatt Krebs. Es war halt niemand anders dabei mit einem Sarkom.
Okay,
Und schon
ja.
da dachte ich damals, aha, irgendwie, das ist toll. Und auch die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, alles super tolle Angebote. Aber ich habe da gemerkt, nee, Sarkom-Betroffene haben irgendwie noch spezifische Bedürfnisse und das muss noch so ein Stück, es muss noch was Passgenaueres geben.
Ja, total. Du hast dann dir jetzt Hilfe geholt, und als dann das Rezidiv zu sehen war, ging es dir dann auch gesundheitlich schlechter, oder war das jetzt erstmal so, dass du ganz normal weitermachen konntest?
Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so mit dem Vertrauen in meinen Körper so
Genau,
gearbeitet habe, weil
richtig.
tatsächlich mein Körper mir das nicht gezeigt hat. Also die ersten wirklichen körperlichen Beschwerden kamen erst nach der Bestrahlung im Sinne von Lymphödem und auch eine Fatigue. Aber die kam, glaube ich, auch erst so 2 Jahre ungefähr nach der Bestrahlung richtig heftig. Dann ist mir auch
Wow.
selbst nur klar geworden, ganz komisch, ich war in Bad Oeksen zur Reha und habe,
Bei mir.
genau, und habe 2 Jahre später, glaube ich, so einen Fragebogen nach Hause geschickt bekommen. Wie ging es Ihnen denn nach der Reha? Wie sind so die langfristigen Erfolge? Und erst so im Ausfüllen dieses Bogens habe ich gemerkt, wenig Energie, Schlaf ist schlecht, fühle mich irgendwie ja unausgeruht und so. Und so, als ich mir das so angeguckt habe, dachte ich so, das ist irgendwie komisch. Und erst in diesem Abgleich wurde mir klar, okay, krass, das ist jetzt das, wovon so viele andere gesprochen haben. Das scheint wohl so ein Erschöpfungssyndrom zu sein. Ich habe das selber im Alltag aber gar nicht so wahrgenommen. Ich habe immer versucht, so an mein altes Leben anzuschließen und hatte aber irgendwie viel Migräne und war eben total erschöpft. Kann mich total erinnern, wie oft ich nach Hause gekommen bin und direkt von der Arbeit aufs Sofa gegangen bin. Ich mal mehr die Kraft hatte, meinen Kindern Abendessen zu machen, weil ich wirklich zu nichts in der Lage war. Ich habe dann 4 Stunden geschlafen am Nachmittag. Genau, aber ich habe selber eins und eins nicht zusammengezählt. Und ja, und dann ist mir das anhand dieses Bogens so bewusst geworden. Und dann habe ich auch tatsächlich halt diese ganzen klassischen Schritte gewählt. Also ich habe dann eine teilweise Erwerbsminderungsrente beantragt und hab dann eben geguckt, was kann man gegen Fatigue tun. War in so einer Fatigue-Sprechstunde, wo es dann ganz viel um Ernährung und Bewegung und solche Geschichten ging. Aber das hat alles irgendwie nicht so richtig wieder eine Verbesserung gebracht. Ja, und deswegen, als dann eben die nächsten Rezidive kamen und ich wieder operiert werden musste und so, dann war halt irgendwann klar, da wird jetzt wohl eher aus der teilweise auch noch eine volle Erwerbsminderungsrente und das alte Leben musste ich zusammen mit meiner Psychoonkologin dann tatsächlich ja, auch gehen lassen. So, das war wirklich wie so ein richtiger Abschiedsprozess, den wir da erarbeiten mussten, weil ich musste das wirklich loslassen. Ich konnte an das alte Leben nicht anschließen und ich konnte es aber auch nicht alleine gehen lassen. Und da hat mir die Psycho-Onkologin total geholfen. Und seitdem konnte ich dann auch wieder so ein bisschen mehr nach vorne schauen und halt für mich dann andere Wege aufmachen.
Ja, das stimmt. Lass uns noch mal kurz zu der Bestrahlung zurückkommen. Hattest du in irgendeiner Art und Weise da eben auch starke Beeinträchtigung? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass man in dem Bereich bestrahlt werden muss, ist natürlich auch, möchte ich mir gar nicht ausmalen, dann eben auch.
Ja, ich bin tatsächlich auch eine, die ich jetzt so in Vorträgen dann immer sitzt und sagt, ey Leute, ihr könnt nicht immer sagen, dass Bestrahlung irgendwie die harmlose Schwester der Chemotherapie ist. Das ist sie ganz und gar nicht. Also so eine Höchstdosisbestrahlung, großflächig, wie sie bei mir eben war, diese beiden riesengroßen Narben und eben das ursprüngliche Tumorbett. Ist ein Riesenbereich gewesen und
Total.
das war echt kein Spaziergang. Also ich habe am Anfang in der Besprechung mit der Strahlentherapeutin noch gefragt, ob ich arbeiten gehen kann während der Bestrahlung.
Völlig naiv.
Total. Und konnte dann aber ab der zweiten Woche, glaube ich, konnte ich dann schon nicht mehr selber mit dem Bus in die Klinik fahren, sondern musste dann so ein Transportunternehmen in Anspruch nehmen, weil ich so schwere Verbrennungen hatte, dass ich halt also kaum sitzen konnte und ich musste dann richtig, ja, richtig großflächige Wundversorgung auch ja selbst praktizieren oder meinen damaligen Mann da irgendwie mich unterstützen lassen, weil das war wirklich richtig, richtig verbrannt, ja.
Wie viele Bestrahlungen hattest du?
20, ja, vier Wochen, beziehungsweise dann eben mit den Wochenenden, Ausfalltagen, bla bla
Ja,
bla. Ich
klar.
glaube, knappe 5 Wochen bin ich jeden Tag in die Klinik gefahren, ja. Ja.
Wahnsinn.
Und was auch dazu kam, war der linke Eierstock lag im Bestrahlungsgebiet und ich nicht, wie das funktioniert, aber mit der Strahlendosis, die der linke Eierstock abbekommen hat, hat der rechte auch den Dienst quittiert. Das heißt, ich bin dann quasi auch in die vorzeitigen Wechseljahre katapultiert worden.
Das auch noch.
Und diese Problematik, die sich da halt so anschließt, auch darauf war ich nicht gefasst, und konnte auch da gar nicht so richtig das, was da passiert ist, weil ich wurde nur gefragt, ob ich einen abgeschlossenen Kinderwunsch habe oder ob wir noch Kinder wollen. Das konnte ich verneinen. Ich hatte zwei Kinder, ich war super glücklich. Aber dass man eventuell auch eben Eierstockgewebe oder den Eierstock hochlagern oder sonst was hätte machen können,
Ja.
einfach um den Hormonhaushalt leben zu erhalten.
Total, ja.
Darüber hat keiner gesprochen. Es ging nur, brauchen wir einen Fruchtbarkeitserhalt? Und der war für mich in dem Moment nicht ausschlaggebend.
Ja.
Und ja, und eben dann, ja, diese massiven Hautschäden, das war alles schlimmer als die große OP. Und dann noch dazu diese Wechseljahresproblematik mit allem, was da eben dazugehört, Hitzewallungen, Schlafstörungen,
Boah.
Reiztheit, ne? Das kam wie so ein,
Komplette Programm.
boah, das hat mich richtig überrollt und auch da musste ich dann halt erstmal verstehen, was da los ist. Und das hat auch erst keiner geglaubt. Das haben die mir auch erst geglaubt, als sie dann halt einen Hormonstatus geprüft haben. Ach so, ja, gut, sie sind dann jetzt in den Wechseljahren. Tja, schön. Ich wusste dann, was mit meinem Körper los ist, aber ja, diese Tragweite,
Ja.
bei mir immer alles so lang gedauert hat. Ich
Mann.
weiß nicht, ich bin, glaube ich, zu gut, glaube ich, in vielen Dingen. Dadurch sickerte das immer alles erst so
Das kenne
Jahre
ich.
nach.
Ah, das
Ja.
muss nicht so sein. Ach so, okay.
Ja, ne, man versucht ja irgendwie so alles zu wuppen und das
Ja.
so anzunehmen, wie es kommt und so.
Ja.
Seltsam.
Ja, das glaube ich dir. Und dann hast du erzählt, dass dann wieder, also noch mehr dazu kam, dann in dem Sinne. Okay, nimm uns da mal bitte mit.
Genau, also da, ich muss noch einen kleinen Bogen schlagen.
Nochmal.
Und zwar, ja, es ist wirklich, habe ich ja vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, ne? Ich bin ja sonst immer diejenige, die anderen zuhört, aber meine Geschichte, natürlich ist die mir präsent, aber ich erzähle sie selten
Ja,
so
na klar.
differenziert wie heute. Ja, ist für mich auch wirklich, wirklich sehr spannend. Genau, also als klar war, dass ich in die vorzeitigen Wechseljahre gekommen bin, war meine Gyn total mein Anker eigentlich. Also die war in diesem ganzen großen Konglomerat von verschiedensten Ärzten, war die immer diejenige, die auch emotional am nahesten dran war. Bis dann später auch die Psycho-Onkologin kam. Aber alle anderen haben mich super versorgt, aber ne, so zwischenmenschlichen, weiblichen Dinge
Klar.
gehen im Klinikalltag unter, ganz,
Ja,
ganz
das ist
klar.
normal,
Genau,
ja.
und die Gyn war aber super, super nah auch an mir dran und hat immer versucht, Lösungen zu finden und so. Und hat mir dann auch eine Hormonersatztherapie vorgeschlagen, weil sie sagte, sie quälen sich schon mit so vielen Sachen rum, das müssen sie nicht auch noch ertragen. Oder nach einem Aufklärungsgespräch und so haben wir uns dann eben, oder habe ich mich dafür entschieden, das zu versuchen. Und das habe ich, glaube ich, 2, 3 Jahre oder so gemacht. Diese ganzen Jahresangaben, die verschwimmen alle so ein bisschen nach der
Alles
Zeit, aber
gut.
egal. Und dann habe ich echt auf Umwegen bin ich nochmal in der Klinik gelandet, die zu dem Klinikverband gehört, von der gleich die Erstdiagnostik hatte. Und die Ärztin damals druckte mir einen pathologischen Befund und irgendwie ein Konferenzprotokoll und so, druckte mir so ein paar Sachen aus und meinte, ja, und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, ach, das ist ja interessant. Das ist ja der endgültige Pathologiebefund meiner ersten Biopsie. Den hatte ich scheinbar nie bekommen. Da stand nämlich drin, das Sarkom hat Östrogenrezeptoren, das ist hormonpositiv. Also ich glaube, ich bin nie, niemals in meinem Leben so ausgerastet wie damals. Ich war so fassungslos, dass eben diese erste Klinik mir diesen Befund nicht nachgeschickt hat, nachdem ich ja quasi nach Hause geschickt wurde, weil man mich nicht operieren wollte. Dafür bin ich dankbar, dass sie gesagt haben, die OP trauen die sich nicht zu. Aber dass ich diesen Pathologiebefund nicht bekommen habe, ist mir bis heute ein riesengroßes Rätsel, weil ich weiß, klar, wir Patienten müssen viele Dinge selber nachhalten und die Sachen beisammen halten und so, alles gut. Aber es muss doch ein Verfahren dafür geben, wenn man sieht, die Patientin wird hier nicht mehr behandelt, die ist jetzt irgendwo anders in Behandlung. Da muss doch jemand auf die Idee kommen, diesen Scheiß Befund einzutüten und nach Hause zu schicken, damit Patientin XY den hat. Ne? Also das ist das, boah, das macht mich bis heute so wütend. Naja, also ich habe 2, 3 Jahre eine Hormonersatztherapie gemacht mit auch Östrogen und habe damit das Tumorwachstum befeuert. Total verrückt. Ich weiß eben dadurch auch, dass wahrscheinlich das Sarkom auch unter den Schwangerschaften gewachsen sein muss. Ich hatte auch wahnsinnig schwierige Entbindungen, weil dieser Tumor halt auch den Geburtskanal verschoben und eingeengt hat. Also so rückblickend ergibt vieles Sinn. Naja, genau. Also das war der extra Bogen mit den Hormonen. Das heißt also, wir haben dann natürlich die Hormonersatztherapie sofort abgesetzt, haben es dann mit einer Antihormontherapie, da gibt es ja auch eine ganze Menge, was auch im Brustkrebsbereich eingesetzt wird, aber das hat auch nicht so den durchschlagenden Erfolg gebracht, sodass ich das dann irgendwann auch wieder abgesetzt habe. Und zwischenzeitlich zeigte sich durch eine sehr aufmerksame junge Radiologin, dass man eine Metastase an der Bauchdecke wohl eine ganze Weile nicht gesehen hat, weil immer tiefer im Becken halt geguckt wurde. Aber der Bauchbereich wurde nie wirklich genau angeguckt und erst wurde die Radiologin auch gar nicht ernst genommen. Ich habe gar keine Überweisung für weitere Diagnostikverfahren und so bekommen, weil alle gesagt haben, ah, das kann gar nicht sein. Wie soll da eine Metastase hinkommen? Weil Sarkome streuen eigentlich hauptsächlich in die Lunge. Aber da so an der Bauchdecke, das konnte irgendwie keiner so richtig ernst nehmen. Es stellte sich dann heraus, dass das tatsächlich eine der Einstichstellen von der Bauchspiegelung war, unter der diese Stanzbiopsie gemacht wurde.
Okay.
Dann hat wohl mit dem Gerät, die haben ja dann irgendwie drei Stellen, ne, so eine Leuchte und eine Schere und so eine Kamera. Ja, und an einer dieser Stellen beim Rausziehen der Gerätschaften wurden tatsächlich Tumorzellen verschleppt und dann konnte da still und heimlich eine Metastase vor sich hin wachsen. Ich bin also wirklich dieses 1%,
Ja.
was bei Sarkombiopsien eine Metastase bekommen kann.
Oh
Ja.
Mann,
Genau,
krass.
die musste dann also zwischendrin auch noch entfernt werden. Also irgendwie summiert sich das ganz schön auf. Und dann wird mir auch klar, warum ich irgendwie so angeschossen bin. Und denke ich, ja doch, ich Erwerbsminderungsrente schon mit voller Berechtigung.
Total, total. Definitiv.
Oh Gott. Ja, genau. Und die. Dann wurden auch noch einmal Rezidive entfernt und als dann aber klar war, da sind immer noch welche, die tiefer liegend sind, dann hat halt mein Tumororthopäde die Empfehlung ausgesprochen, wir operieren da jetzt nicht mehr weiter, weil der Schaden, den er anrichten würde, wäre höchstwahrscheinlich größer
Ja.
als der Nutzen, vor allem, weil er mich höchstwahrscheinlich nicht tumorfrei
Okay.
dadurch bekommen würde. Genau. Und dann ist das aber so, dass ich weiß gar nicht, ob das nur bei Sarkomen oder auch bei anderen Tumoren gilt. So 4 Zentimeter ist dann so eine Größe, bei der dann halt nochmal besprochen werden muss, macht man jetzt was oder was passiert jetzt?
Ja.
Und dann gab es bei mir die Empfehlung für einen Versuch mit einer dauerhaften Tablettenchemotherapie und dann habe ich zur Absicherung auch eine genetische Testung bekommen, um eben zu gucken, ob es da noch irgendein anderes Medikament gibt, was eventuell greifen würde. Und tatsächlich, es gibt noch eins. Ist jetzt so meine Rückversicherung, sollte das Aktuelle jetzt irgendwann keinen Erfolg mehr zeigen, dann gibt es noch einen härteren Weg, aber das ist dann wirklich die absolute Notfallmedikation.
Wie geht's dir jetzt mit der Chemotherapie?
Also insgesamt eigentlich gut. Die Fatigue ist noch mal ein bisschen stärker geworden unter der Chemotherapie. Und ja, ich habe halt auch mal zickt die Haut und der Schlaf ist nicht so doll. Und ich komme ja aus dem Mittelgebirge, aus dem schönen Thüringen. Wir fahren einmal im Jahr darunter. Und das erste Jahr, als wir da waren unter der Chemotherapie, bin ich plötzlich die Berge nicht mehr hochgekommen. Und ne, Mittelgebirge, das ist jetzt nicht besonders hoch, aber ich hab mich echt quälen müssen. Also mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich habe irgendwie flimmernd vor den Augen gehabt. Das hatte ich vorher nie. Und mein Arzt sagte dann aber so ganz locker, ja. Eine Chemotherapie wirkt sich natürlich auch auf die Sauerstoffsättigung, die Blutbildung und diese ganzen Prozesse aus. Die Ambitionen für einen Marathon, die müsste ich jetzt wirklich nicht mehr haben. Und Berge besteigen ist halt einfach anstrengend. So. Und ja, mit diesem Wissen kann ich auch diese Dinge ganz, ganz gut akzeptieren. Mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen ganz gut. Aber was natürlich im Alltag die größten Auswirkungen hat, sind eben die Leukozyten, also die Gefahr, dass ich mich mit irgendwas anstecke oder eben Entzündungen oder so schwerer wegstecke, als es jetzt im Normalfall der Fall wäre. Das ist so das, was für mich auch Ja, also nee, andersrum. Ich bin jetzt nicht diejenige, die dauernd mit Maske rumläuft und sich andauernd die Hände desinfiziert, auch wenn es vielleicht schlauer wäre. Aber das war so das letzte i-Tüpfelchen, das noch gefehlt hat, quasi auf dieser Idee, ich könnte vielleicht auch irgendwann nochmal als Erzieherin versuchen zu arbeiten. Ich glaube, das kann ich jetzt definitiv nicht mehr, weil da laufen dauernd die Gasen oder Gott, was hatten wir alles in der Kita? Madenwürmer und irgendwelche Lungengeschichten und so. Das ist natürlich ein
Nein.
Risiko, das ich überhaupt nicht mehr eingehen kann. Ja. Und so bin ich dann doch in Gesamtsumme einfach super dankbar, dass wir diesen Versuch gestartet haben, dass es auch funktioniert, dass es zumindest Wachstumsstillstand gebracht hat.
Ja.
Und ja, ich bin wohl eine der wenigen, die das so ganz lange nimmt. Das ist wohl sonst eher so, dass das relativ begrenzt nur genommen werden kann und dann eben keine Wirkung mehr zeigt. Bei mir funktioniert es jetzt schon über 3 Jahre. Und
Toll.
ja, das mit relativ wenigen Nebenwirkungen.
Wow. Ja, jetzt hast du uns so viel erzählt. Unglaublich. Also, was du alles erlebt hast, ist ja Wahnsinn. Wie ist das jetzt, wenn, also du bist ja auch als, ja, sagen wir es mal so, als Botschafterin unterwegs, dann eben auch für Sarkome und bist ja auch viel dann eben auch in der Aufklärung dann vor allem auch unterwegs. Gibt es irgendwas, was du dir gewünscht hättest, also was heute vor allem auch besser läuft als früher?
Ja, da muss ich jetzt tatsächlich mal bei einem lieben Sarkom-Kollegen klauen. Der Carsten Witte, den kennst du ja auch, ne?
Ja,
Der hat
klar, der war ja
gerade,
gerade auf der YesCon.
genau, und er hat gerade für Kurvenkratzer so einen tollen Newsletter-Artikel geschrieben und hat da drin den Satz geschrieben, er ist heute, Gott, das bringt mich gleich zum Heulen, er ist
Kannst du
heute.
ruhig. Ich glaube, ich habe es gelesen, meine ich.
Er ist heute derjenige, den er damals selbst so dringend gebraucht
Genau.
hätte.
Ja.
Und
So schön, ne?
das wirklich, das hat mich so ins Herz getroffen,
Okay.
weil, also für mich sind das zwei Sachen, ne? Auf mich jetzt übertragen. Ich kann heute auch viel mehr besser auf mich achten und bin auch in diesem Sinne heute diejenige, die ich damals gebraucht hätte, weil ich habe damals überhaupt nicht auf mich geachtet, sondern habe halt gedacht, oh Gott, die Kinder, die
Ja,
Arbeit,
genau.
der Mann, der Haushalt. So, das ist heute definitiv viel, 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 viel besser. Ich bin viel selbstfürsorglicher. Aber das ist ein Stück weit auch das, was ich für meine Selbsthilfearbeit immer sage. Ich möchte, dass andere nicht den gleichen Fehler machen wie ich damals, genauso unter dieser Einsamkeit leiden, den man mit so einer seltenen Erkrankung, die man mit so einer seltenen Erkrankung hat, oft hat. Und auch in dieser Hinsicht bin ich jetzt quasi so ein bisschen auch eine Person, die ich damals gebraucht hätte. Eine Ansprechperson, für viele auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also ganz oft
Total.
passiert es gerade bei Instagram, dass mir Leute schreiben so, ich habe gesehen, du bist schon so lange Sarkom-Patientin.
Ja,
Ich habe
genau.
gedacht, mein Leben ist morgen vorbei, als ich die Diagnose bekommen habe. Aber du bist schon so, lebst schon so lange damit. Das gibt mir so viel Hoffnung.
Genau.
Und ja, das hätte ich damals definitiv auch gebraucht. Ja.
Ja, und das ist auch so schön und deswegen hoffe ich auch, dass diesen Podcast, also dass diese Folge ganz, ganz viele hören, die eben jetzt gerade ja diese Diagnose dann auch vor allem bekommen haben, gar nicht wissen, was heißt das denn? Und wenn du jetzt hier sitzt, dann eben auch als absoluter Hoffnungsträger, also nicht nur diese kleine Hoffnung, sondern dieses Bäm.
Ja.
dass du da total auch ja, so als super Paradebeispiel dann eben auch dienst. So schön dann vor allem auch diese Seite dann auch zu sehen.
Das stimmt. Deswegen habe ich irgendwann eben auch, bin ich aus der Deckung gekommen und habe dann halt angefangen, bei Instagram auch viele Sachen sehr, sehr offen zu teilen oder als Gesicht der Sarkom-Stiftung eben auch nach außen zu gehen und zu sagen, ey, wir sind da und du bist nicht alleine
Genau.
und das ist eine seltene Geschichte, aber es ist eben wichtig, dass du dich verbündest sozusagen,
Total, ja.
dass du mit deinen Fragen nicht alleine dastehst.
Ja, super, super schön. Ach, Odette, ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weiter quatschen dann eben auch. Und du hast eben noch gefragt, wie lange dauert es denn? Ich habe gesagt,
Genau.
ich glaube, in einer Stunde sind wir
Stunde,
durch.
ja.
Okay, Stunde, die haben wir schon drüber. Nur mal so. Aber wir haben, glaube ich, auch alles soweit jetzt
Ich
hier
glaube auch, ja.
besprochen. Es sei denn, du hast jetzt noch was, wo du sagst, du möchtest das unbedingt auch noch gerne mit der Welt teilen, was du jetzt noch gerne sagen möchtest, dann darfst du das natürlich von Herzen gerne tun.
Ich hätte, glaube ich, hätte jetzt nichts weiter, außer eben diese Ermutigung, eben zu gucken, die Vernetzungen zu nutzen, die Social Media uns heute bietet und eben mit allen Fragen auch wirklich sich an die entsprechenden Stellen zu wenden, sich auf Gespräche gut vorzubereiten und immer im Hinterkopf zu haben, es gibt schon Leute, die diesen Weg gegangen sind
Genau.
und da sollte man sich nicht scheuen, eben nachzufragen und sich ein bisschen Unterstützung oder einfach nur eben das Gefühl abzuholen, dass man nicht alleine dasteht.
Stimmt. So schön, dass du da warst, liebe Odette.
Vielen,
Und
vielen
ich
Dank.
sage von Herzen Dankeschön für deine Zeit, dann für dein Sein. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch vor allem auch diese Geschichte gefallen hat und dass ihr ganz viel Mut dadurch auch bekommt durch die Geschichte von der lieben Odette, die hier ein absolutes, ich habe es eben schon mal gesagt, ne, ja, ein Licht in der Dunkelheit auch sein kann. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ihr mal bei Odette auch vorbeischaut und da mal guckt und vor allem natürlich auch bei der Deutschen Sarkom-Stiftung. Und es gibt so viele Arten von Sarkom. Und zwar habe es mir extra hier irgendwo aufgeschrieben, 170 Arten wurde herausgefunden. Und ja, keine gleich dem anderen. Es ist ja eigentlich auch bei jeder Diagnose dann ebenso kein Tumor gleich dem anderen Tumor. Und ganz, ganz wichtig ist mir, dass du eben nicht alleine bist, so wie Odette das auch gesagt hat. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann verlinke doch auch jeden, der sie anhören sollte, ob es jetzt Betroffene ist oder auch Angehörige. Du wirst hier so vieles erfahren, dann eben auch durch den ganzen Weg, den Odette wirklich auch gegangen ist. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen in alter Frische. Da geht es natürlich wieder rund um das Thema Krebs. Ich habe tolle Interviewgäste mir hier eingeladen. Ja, wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich von Herzen gerne. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, ich bin raus und ciao.